This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
Schwäbisch Hall zieht wieder einsam seine Kreise. Die Munich Cowboys verlieren mal wieder ganz, ganz knapp. Und in der GFL gab es zwei Trainerentlassungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich mache ich das wie immer hier mit dem Experten von GFL TV mit Nicola Martin. Hallo Nicola.
Hallo.
Nicola, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben zwei Trainerentlassungen am Wochenende gehabt oder nach dem Wochenende gehabt. Die eine ist in Düsseldorf passiert. Die Düsseldorf Panther haben am Wochenende gegen die Kiel Baltic Hurricanes mit 10-20 gewonnen und sind jetzt nicht mehr zu retten, was die Relegation angeht, beziehungsweise was den siebten Platz angeht, weil sie 5 Punkte schon zurückliegen. Und die Düsseldorf Panther haben dann tatsächlich die Reißleine gezogen.
Also A, sie haben verloren, du hast gerade gewonnen gesagt.
Verloren, ja.
Und B, ja, also sie haben die Reißleine gezogen, aber es versteht keiner wieso. Also die Stimmung auch, zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Panther war mir so immer, also der Kölner würde sagen, seid ihr Jeck, ja. Die Konstellation ist ja folgende, dass die Düsseldorfer aufgestiegen sind und dann 25 Spieler oder so den Verein verlassen haben, darunter gleich ein Pulk von 8 oder 9 Spielern direkt nach Köln runter. Und John Leighton, der Head Coach, der jahrelang in Dresden war und da immer in die Playoffs eingezogen ist, ja, das, was übrig war, versucht hat, zu einem Team zu formen. Und das, was übrig war, hatte halt jetzt nicht so zwingend viel Substanz. Und wir dachten vor der Saison, die kriegen reihenweise eingeschenkt. Und wenn man sich die Spiele anschaut, natürlich, sie sind sieglos, aber sie hatten in jedem Spiel eigentlich Phasen, wo sie den Gegner zumindest geärgert haben. Ja, sie haben Hildesheim ein bisschen die Stirn geboten. Sie haben Köln die Stirn geboten. Die beiden Spiele gegen Kiel, also das erste geht mit 20 Punkten aus, muss es nicht. Das zweite Spiel, sie haben sie lange 10-0 geführt. Also dafür, dass echt wenig da war, hat man jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen. Und das ist bei Düsseldorf bestenfalls um Platz 7 geht und ja, schlechtestenfalls um Platz 8, das hätte eigentlich auch den Verantwortlichen klar sein müssen, dass man jetzt an 9 Spielen sagt, ja nee, das passt nicht, tschö, das verstehe ich einfach nicht, das macht einfach keinen Sinn und viele sind dann im Augenblick so ein bisschen dabei, jetzt den Vorstand der Panther zu hinterfragen, was genau das eigentlich soll. Man bekommt 0 Kontinuität hin, sämtliche Trainerwechsel in den letzten Jahren. Man ist ja abgestiegen nach 2016, nachdem man irgendwie 3 oder 4 Jahre insgesamt so 3 Spiele gewonnen hat. Also das war schon katastrophal schlecht. Man hat sich in der zweiten Liga gefangen, ist wieder hochgekommen und man dachte eigentlich letztes Jahr im Oktober so ein bisschen an Aufbruchstimmung. Es war Aufbruchstimmung, allerdings halt ein Aufbruch, den man sich so nicht vorgestellt hatte. Und ja, wie gesagt, also, dass da jetzt John Leighton gehen musste, ich glaube, der kann am allerwenigsten für die ganze Situation. Nur, ja, das ist halt, das ist so eine Trainerpersonalie, der Kategorie macht halt gar keinen Sinn und lässt ein bisschen blicken, wie so wahrscheinlich die Selbstwahrnehmung der Panther im Vorstand ist und sportliche Verständnis im Panther-Vorstand, weil wie gesagt, also alles außer Platz 8 oder vielleicht Platz 7, wenn es bei Kiel nicht läuft, alles andere war unrealistisch.
Wie geht's jetzt weiter mit den Düsseldorf-Panthern?
Ja, der Linebacker-Coach wird wohl, der aus Amerika kommt, irgendwie Johnson heißt er, wird jetzt wohl Head-Coach. Da schrieb dann der eine oder andere, ja, der wäre mal beim Training da, mal nicht, lässt das so, klingt aber auch schon mal spannend. Ja, wie geht's weiter für Düsseldorf? Also sie haben jetzt 5 Punkte Rückstand, das heißt, sie brauchen aus den letzten 5 Spielen, die sie noch haben, 3-mal müssen sie punkten. Sie haben unter anderem auf dem Plan 2-mal Braunschweig und 1-mal Dresden. Das heißt, wenn sie jetzt im Rückspiel gegen Dresden, das ist das erste Spiel nach der Sommerpause für Düsseldorf, nicht punkten, dann steht eigentlich schon fest, dass sie in der Relegation stehen, weil gegen Braunschweig werden sie definitiv nichts holen. Also gegen Dresden ist schon fast eine Unmöglichkeit, aber gegen Braunschweig erst recht nicht und können dann am 28.07. zu Rostock gegen Elmshorn fahren und sich damals schon mal ihren potenziellen Relegationsgegner anschauen. Also alles andere als Relegation ist zu 99,8% ausgeschlossen und die Relegation wird schwer genug.
Und die Kiel Baltic Hurricanes können jetzt die Beine hochlegen?
die Gilbert Hurricanes 2020 begins now, ja. Also das, die können jetzt die Saison, die können jetzt quasi mit der Saisonplanung für nächstes Jahr anfangen. Also sie werden versuchen, bestimmt noch den einen oder anderen Punkt zu holen, wie sie es zum Beispiel gegen Potsdam getan haben, ja, das ein oder andere Team zu ärgern, aber man muss jetzt nicht die Brechstange rausholen, man kann kontinuierlich an dem arbeiten, was man hat, also sprich, man kann jetzt Spieler testen, man kann am Spielsystem weiter optimieren und so weiter und so fort, alles halt so in Live-Umgebung eine komplette Rückrunde lang und dann seine Schlüsse ziehen, was für 2020 anders werden muss, also so bessere Situationen gibt es nach dem Chaos in der letzten Offseason durch die Insolvenz für Kiel eigentlich nicht, dass sie jetzt so früh schon quasi sicher sind und so früh schon mit der Saisonplanung 2020 beginnen können in der GFL.
Belastungstraining oder Belastungstests in Produktionsumgebung, würde man im Projektmanagement sagen, für die Kiel Baltic Hurricanes jetzt in der Rückrunde. 5 Punkte haben sie, stehen im Moment auf Platz 6 in der GFL Nord. In der GFL Süd gab es auch eine Trainerentlassung. Die Allgäu Comets haben nach dem 7:34 gegen die Frankfurt Universe dann auch gesagt, nee, mit dem Headcoach machen wir jetzt nicht mehr weiter. 2:10 Punkte, sie führen mit 2 Punkten vor Ingolstadt. Natürlich wird das eine enge Nummer bis zum Ende der Saison. Aber ist das auch wohl überlegt oder liegt es an anderen Dingen hier in Allgäu?
Naja, es ist jetzt, also wenn wir jetzt Hesham Khalifa nehmen, der letztes Mal schon Interims-Headcoach war, hat Allgäu jetzt den 5. Trainer in 18 Monaten. Mhm. Was sagt dir das zur Wohlüberlegung in Sachen Headcoach im Allgäuer Front Office?
Ich bin HSV-Fan, mir brauchst du mit sowas gar nicht kommen.
Ja, aber die Parallelen sind schon erschreckend, oder? Ja. Und wir wissen, wie erfolgreich das beim HSV war. Wir wissen, wenn wir auch den Football-Vergleich ziehen, bei NFL-Teams, die regelmäßig die Reißleine ziehen, zum Beispiel nach 12 Monaten, ja, wie erfolgreich das meistens ist. Die Allgäu Comets werden da nicht anders sein, ja. Also vor allen Dingen, wenn du halt mit Stan Bedwell letztes Jahr einen hattest, der Passspiel über alles gesagt hat und irgendwie Laufspiel und Special Teams und so weiter, unnötiger Schnickschnack, den braucht kein Mensch. Während Jeff Scurrin zum Beispiel dieses Jahr einer war, der über Lauf und Defense kam, also so diametral entgegengesetzt. Also wenn du dann auch noch irgendwie Coaches holen, die das Gegenteil machen von ihrem Vorgänger, du merkst schon, es ist kompliziert. Ja, es ist schwer zu durchschauen, was die Comets wirklich wollen. Die waren zeitlang wirklich konstant. Sie haben Brian Kelly, den jetzigen Headcoach, der Frankfurter damals in der 3. oder 4. Liga geholt, Mitte der 2000er, ja, nachdem sie ja seit den 90ern nicht mehr erste Bundesliga gespielt hatten, haben da kontinuierlich wieder aufgebaut, sind nach der Saison 2011 in die 2. Liga aufgestiegen, nach der Saison 2013 in die 1. und haben sogar 2015 dann zu einem Heimspiel in den Playoffs gebracht, also waren dann Vizemeister im Süden, sind das letzte Spiel, das dann in dem Jahr auch Schwäbisch Hall geschlagen hat in der Regular Season, fuhren zum Halbfinale nach Braunschweig und haben da auch wirklich in der ersten Halbzeit einen super Fight abgeliefert. Also es lief in Kempten und dann, ja, ging es so ein bisschen den Bach runter, hier und da musste Geld gespart werden, aber wie man es dann angegangen ist, war halt wohl ein bisschen dilettantisch und seitdem findet man irgendwie keine Linie. Es hieß dann, der Headcoach hätte den Nachwuchs fördern sollen, wo es bei mir an 2 Ecken hakt, nämlich der Kader der Comets ist jetzt nicht so mit Tiefe gesegnet, dass der da munter durchwechseln kann. Also die haben schon viele europäische Spieler geholt, weil sie mir das ein oder andere Defizit im Kader haben. Da frage ich mich schon, gut, wen hätte jetzt die Europäer, die sie extra dafür geholt haben, benchen sollen und dafür Deutsche spielen lassen sollen, die dann für noch schlechtere Ergebnisse gesorgt hätten. Und B, Nachwuchsförderung, immer die Jugendsaison läuft noch, das heißt, die Integration von Jugendspielern, die vielleicht aus der Jugend hochkommen, kann auch nicht funktionieren, weil die sind noch gar nicht spielberechtigt. Wenn es jetzt organisatorisch darum ging, irgendwie innerhalb des Vereins so alles auf Linie zu bringen, das können wir natürlich nicht einblicken, so oder so. Wie gesagt, dadurch, dass es jetzt so quasi, dass das Hesham Khalifa jetzt der 5. Coach in 18 Monaten ist, und es vielleicht, also letztes Jahr wollte er es ja schon nicht hauptamtlich, wollte nicht das Interim wegbekommen und dann Headcoach machen. Könnte sein, dass das dieses Jahr dann auch nicht mehr will. Dann hätten wir halt im Winter den 6. Coach in 24 Monaten und dann wird es halt nicht besser, weißt du? Also das ist halt grundsätzliches Verständnis von Prozessen in so einer Liga, dass du nicht permanent die Reißleine ziehen kannst und permanent mal den Kurs wechseln kannst, weil ich meine, das musst du ja alles umsetzen und du musst es ja irgendwie passend zu deinem Spielermaterial machen. Wenn ich sehe, dass sie innerhalb von 18 Monaten also einen hatten, der nur Pass und der andere nur Lauf machen wollte, dann muss ich sagen, und der Kader hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, ja. Dann muss ich sagen, also irgendwo muss zwischendurch mal eine Fehleinschätzung gewesen sein, was dieser Kader kann, ja, weil also beides geht nicht.
Aber in nicht mal anderthalb Wochen steht das zweite Spiel gegen die Ingolstadt Dukes an. 13.07.18:30 in Ingolstadt. Ingolstadt hat 0 Punkte, Allgäu 2 Punkte. Ist das wirklich so schlau, vor so einem wichtigen Spiel den Headcoach auszutauschen?
Es kommt ja noch dazu, dass jetzt mit dem bei dieser, jetzt ist auch der amerikanische Quarterback, der Ersatz ist irgendwie Montag gelandet. Der soll jetzt, also du gehst jetzt quasi in das Ingolstadt-Spiel mit einem neuen Quarterback und einem neuen Headcoach. Das heißt, Ingolstadt weiß logischerweise nicht so wirklich dann vielleicht, was kommt. Also sie können schauen, was Hesham Khalifa letztes Jahr gemacht hat. Aber sie kennen halt diesen Quarterback noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ja, zumal das Hinspiel ging ja, glaube ich, mit 2 oder 3 Punkten Unterschied aus. Also es war sehr, sehr knapp. Das heißt, der direkte Vergleich könnte tatsächlich dann zum Faktor werden. Also bei Punktgleichheit in der Tabelle gilt halt nicht die allgemeine Punktdifferenz, sondern die direkte Vergleich. Also wir sind ja mehr, für die mehr so fußballaffin sind, es funktioniert wie in der Champions League und nicht wie in der Fußball-Bundesliga. Es gibt aber keine Auswärtspunktregel. Das ist der Unterschied. Aber ansonsten, also das wird so pures Drama, Panic Button mit einer Prise Not gegen Elend. Also das Spiel wird von der Spannung leben, sagen wir es mal so. Ich erwartere jetzt footballtechnisch keine Wunderwerke, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es gibt dann halt Rams gegen Chiefs 2018 und es gibt dann Dukes gegen Comets 2019 und damit ist dann so also in etwa die komplette Footballskala abgedeckt, die man sich vorstellen kann.
Aber wer das gute Drama mag und wer vielleicht dann tatsächlich dann auch an Abstiegskampf interessiert ist, der sollte am 13.07. sich auf den Weg machen nach Ingolstadt. Ingolstadt gegen Allgäu. Da geht es nämlich um
Rückspiel. Das ist wie so ein Verkehrsunfall. Man will nicht hinschauen, man tut es trotzdem.
Genau. Ja, genau. 28-26 ging das Hinspiel aus. Also auch nur 2 Punkte ja dazwischen. Nicht so, dass jetzt Allgäu sagen könnte, ja, wir haben ja mit 15 gewonnen im Hinspiel. Also das ist ja eine ganz, ganz knappe Nummer da in 14 Tagen, beziehungsweise in 10 Tagen jetzt. Die Ingolstadt Dukes haben also jetzt in anderthalb Wochen die Allgäu Comets zu Hause und auch sie haben am Wochenende gespielt, wo wir gerade mal dabei sind. Sie haben in Schwäbisch Hall gespielt und das ist dann ja auch so ein Spiel, wo man hinfährt, sagt, gut, jetzt kriegen wir einen auf die Mütze und fährt wieder nach Hause. 51-0 hieß es am Ende für Schwäbisch Hall, die weiter ihre Kreise ziehen.
Oh ja, das war auch, ich hab mit dem Haller Coach gesprochen, der zu mir meinte, ja, also Ingolstadt macht jetzt auch nicht so zwingend den Eindruck, als wären sie groß dahin gefahren mit der absoluten Lust, ein Footballspiel an diesem Tag zu bestreiten. Also A, es war heiß und B, die wussten, da ist nichts zu holen. Also von daher wollten sie wahrscheinlich auch schauen, dass die Verletztenliste kurz bleibt. Man braucht sie nur 3 Zahlen anzuschauen. Also Jadrian Clark, der, glaube ich, nur die erste Halbzeit gespielt hat, hat 13 Pässe geworfen in dieser ersten Halbzeit. 8 davon fanden ihr Ziel, 5 davon fanden die Endzone für 147 Yards. Tyler Rutenbeck hatte auch einen entspannten Arbeitstag, 5 Bälle gefangen für 88 Yards und 4 Touchdowns. Und auf der anderen Seite der Duke Quarterback Corey Benedetto hat 35 Pässe geworfen, von denen fanden 9 einen Abnehmer, 7 beim eigenen Team, 2 beim Gegner und das waren dann 75 Yards am Ende. Also da ging halt einfach nichts. Und bei Ingolstadt, also das wusste man aber so schon, die wurden jetzt einmal von Frankfurt paniert, das war die Vorderseite, die Rückseite wurde jetzt einmal von Ingolstadt, von Schwäbisch Hall paniert. Ja, und das darf man einmal abkühlen und dann hoffen, dass das Ganze gegen Allgäu funktioniert nach einer spielfreien Woche. Ja, aber das ist Krisenduell Deluxe.
Und der Quarterback der Schwäbisch Haller, war der schon nach dem ersten Quarter im Biergarten? Oder? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen.
Ja, das ist, vielleicht nicht, aber das Schlimme ist ja, dass die Haller dann sagen, das war kein gutes Spiel von uns, es steht 37-0 zur Halbzeit, was dann auch alles über Ingolstadt sagt wahrscheinlich. Der Haller Quarterback, also ich weiß nicht, ob er Bier in der Pulle hatte, ja, aber das war jetzt, glaube ich, nicht so das, wo er sich sowohl was die Vorbereitung angeht, videotechnisch, als auch was dann die Umsetzung und die Herausforderungen, die ihm die Ingolstädter Defense auf den Platz gestellt hat, dass das groß was gewesen sein muss. Also er wurde nicht gesackt, wie gesagt, 8 von 13, 147 Yards, 5 Touchdowns im Ende. viel, viel stressfreier geht halt nicht, ne?
Schwäbisch Hall gewinnt.
Nicht einmal laufen, also, ja. Ja.
Schwäbisch Hall gewinnt mit 51-0 gegen Ingolstadt. In der GFL Süd haben wir noch einen Blowout und ein ganz knappes Ergebnis. Kümmern wir uns als erstes um den Blowout. Die Magog Mercenaries haben die Stuttgart Scorpions an die Wand gespielt. 52-14. Wir haben in den letzten Wochen über Stuttgart häufiger gesprochen und dass wir gesagt haben, dass die Stuttgarter wirklich einen guten Eindruck machen und im Kampf um die Playoffs dabei sind. War diese Niederlage etwas zu hoch? Weil nach dem ersten Viertel ging ja gar nichts mehr für Stuttgart.
Ja, also 14-7 haben die nach dem ersten Viertel geführt. Jacob Sullivan mit seiner klassischen Interception, so ein Spiel fehlerfrei, kriegt er irgendwie nicht hin. Und dann haben sie das Gaspedal gefunden. Also die Marburger haben nicht ein einziges Mal gepuntet in diesem Spiel. Hatten, glaube ich, einen Field Goal, ansonsten nur Touchdowns, ja. Und dann siehst du halt, wie so ein Tag dann geht. Bei absoluter Gluthitze in Marburg übrigens. Also es waren 36 Grad im Schatten zu Kickoff. Und wahrscheinlich hat sich dann noch ein bisschen aufgeheizt und im Marburger Stadion gibt es zumindest auf dem Spielfeld weder in den Teamzonen noch wirklich dann auf dem Platz Schatten. Das heißt, das war sowieso eine ganz üble Geschichte. Am Ende Jacob Sullivan, wenn man sich das anschaut, 38 von 44 für 377 Yards, 5 Touchdowns, eine Interception. Längster Pass übrigens 27 und das zeigt dann auch so ein bisschen, wie diese Drives der Marburger liefen. Die hatten ganz viele lange Drives und haben sich jedes Mal über den Platz gearbeitet und das war dann das Rezept zum Erfolg. Also der erste Touchdown 10 Plays 85 Yards, der zweite Touchdown 13 Plays 75 Yards, 6 Plays 65 Yards, dann gab es einen Fumble Return Touchdown. In der zweiten Halbzeit 9 Plays, 67 Yards, der Field Goal Drive 12 Plays, 52 Yards, 11 Plays, 90 Yards im vierten Quarter der Touchdown und dann 4 Plays, 54 Yards. Und man merkt schon, die haben einfach die Stuttgarter zermürbt und waren die ganze Zeit auf dem Platz. Die Stuttgarter selbst offensiv ein bisschen limitiert, warum auch immer. Sie haben es auch wenig tief probiert, zum Beispiel in Richtung Tyler Cooperwood, die Defense der Marburger zu testen. Und dann kommt ein Ergebnis halt bei raus, was selbst den Headcoach der Marburger überrascht hat, den Headcoach der Stuttgarter sowieso. Stuttgart, vielleicht ein bisschen geerdetes junge Team, so nach dem Motto, schaut her, es läuft nicht alles so rund. Es muss noch gearbeitet werden, natürlich so ein super Spiel für Coaches, um dann quasi auf Fehler hinzuweisen. Nächster Stopp ist München für die Stuttgarter. Wenn sie das Spiel gewinnen allerdings, dann haben sie schon eine sehr gute Option auf die Playoffs genommen, weil sie sich einfach dann sehr viel Platz verschafft haben.
Stuttgart also jetzt mit der klaren Niederlage werden sich in der Sommerpause etwas schütteln müssen, aber können dann ja wieder zurückkommen. Ein Spiel haben wir noch und das ist der Kirchdorf Wildcats gegen die Munich Cowboys. Das ging mit 19-18 aus. Auf einer Skala von 1 bis macht doch euren Kram alleine. Wie genervt sind die Cowboys im Moment über die knappen Niederlagen in den letzten Wochen?
Ihr könnt uns mal alle an die Füße fassen. Wobei nicht an die Füße, weil das ist ja das Kicker-Problem dann. Wenn du halt immer nur mit Field Goals punktest, wenn du mal die Chance hast zu punkten, das war ja ein Problem letzte Woche in Stuttgart, und dann allerdings, wenn es drauf ankommt und du Field Goals schießen musst, die dann permanent verballerst, dann kommt sowas halt raus. Und natürlich ist es ärgerlich für die Münchner, die in Frankfurt mit 7 verlieren, die das Hinspiel gegen Kirchdorf unentschieden spielen, die in Stuttgart mit 2 verlieren, in Kirchdorf mit 1 verlieren. Ja, also dann bist du halt 2-5-1 und fühlst dich, als wenn du, keine Ahnung, 4-4 wärst oder 5-3, wäre die Welt auch nicht viel ungerechter. Und natürlich nervt das, glaube ich, die Münchner, weil die hatten sich mehr vorgenommen und die sind in den Spielen drin und gewinnen sie einfach nicht. Das Problem, das sie haben, ist weiterhin, sie haben absolut kein Laufspiel. Das zieht sich aber die ganze Saison durch. Das heißt, Blake Bortles muss alles selber machen. Blake Bortles ist der Bruder. Brady Bortles, der zwischendurch verletzt war im Spiel in Kirchdorf, musste für ein, zwei Drives von Manuel Engelmann ersetzt werden, dem deutschen Quarterback, dem Ex-Punter. Und dann hast du halt am Ende die Möglichkeit zum Field Goal und verbasis es. Den Drive davor bekommst du den Ball, kommst bis an die Kirchdorfer 46 mit 3 Minuten auf der Uhr und fummelst ihn weg. Die Kirchdorfer machen daraus den Touchdown zum Sieg, den Touchdown, der dann zum Sieg kommt und die Münchner, die den Ball mit 1:38 bekommen, ja, verschießen dann das siegbringende Field Goal mit 20 Sekunden auf der Uhr. Natürlich ist das ärgerlich, die Cowboys, ja. Wäre mehr drin gewesen, aber hätte, wäre, wenn. Ne? Also sie sind halt 2-5-1, sind jetzt hinter Kirchdorf gerutscht, weil Kirchdorf hat dadurch den direkten Vergleich gewonnen. Und jetzt geht es darum, wenn man Playoff-Chancen erhalten will, dann ist das Spiel gegen Stuttgart in 2 Wochen tatsächlich ein Must-Win. Also wenn man das verliert, dann wird die Luft einfach dünn. Ja? Dann fehlen die Spiele, um das noch aufzuholen, gerade gegen die direkten Konkurrenten. Also gegen Stuttgart hätte man den direkten Vergleich verloren. Und gegen Marburg hat man das Hinspiel auch schon verloren. Also da fehlen halt die Möglichkeiten, den direkten Konkurrenten dann noch ein Bein zu stellen. Deshalb überlebenswichtiges Spiel für die Playoff-Hoffnung der Cowboys, das Spiel gegen die Scorpions am 13. Juli um 16 Uhr im Dante-Stadion in München.
Genau, 13.07. 16 Uhr Munich Cowboys gegen Stuttgart Scorpions. 13.07. 18.30 Uhr Ingolstadt gegen Allgäu. 2 Spiele der GFL Süd, die beide sehr, sehr viel ja, aussagen über den Rest der Saison dann auch.
Und vor allen Dingen, also wenn das Spiel schlecht ist in München, der Vorteil ist, direkt daneben ist das Dantebad, also man kann sich dann erfrischen.
Sehr gut, sehr gut. Und das Wetter soll ja in den nächsten Wochen auch gut bleiben. In genau. Der GFL Nord haben wir nämlich aber auch noch ein paar Spiele gehabt an diesem Wochenende. Die Düsseldorf Panther gegen Kiel Baltic Hurricanes haben wir schon besprochen. Wir hatten allerdings auch noch die Cologne Crocodiles, die gegen die Berlin Rebels im Verfolgerduell gespielt haben und mit 0-27 verloren haben. Und die Berlin Rebels stehen jetzt sehr, sehr gut da im Kampf um die Playoffs.
Die holen die wichtigen Punkte und haben anscheinend jetzt auch eine gute Leistung ihrer Defense. Die Defense, die mit einem neuen Quarterback zu tun hatte bei den Cologne Crocodiles, Jared Evans heißt der, weil Kollege Miller verletzt ist, der selber der Ersatz war für den nicht gut genug spielenden Jan Weinreich. Und dazwischen hatten wir noch Tobias Jamusek, der Quarterback gespielt hat. Das heißt, die Kölner hatten jetzt ihren 4. Starter im, keine Ahnung, 9. Spiel. Das merkst du halt. Hm. Der war frisch am Anfang der Woche wohl eingeflogen worden und ja, funktionierte halt nicht. Dazu weiterhin ja Colby Goodwin für die Saison raus mit seiner schweren Knieverletzung. Ja, und die Rebels auf der anderen Seite, es war effizient. 19 von 25, 184 Yards, 3 Touchdowns, Kyle Pelendek und das Laufspiel 100 Yards und das hat dann gereicht von 27-0 und ich meine, wenn deine Defense so gut funktioniert, dass sie jener bei 0 Punkten hält, dann muss ja von der Offense auch nicht so viel kommen an so einem Tag. Also von daher, die Berliner lösen ihre Pflichtaufgaben weiterhin souverän. Zweimal Düsseldorf geschlagen, die Kieler geschlagen, jetzt Köln geschlagen, gegen Hildesheim hat man zur Halbzeit geführt, gegen Braunschweig hat man zur Halbzeit geführt, das heißt auch in den Spielen waren wir jetzt nicht komplett weit weg, ja. Das heißt, für Berlin geht es darum, Rückspiel gegen Köln gewinnen, Rückspiel gegen Potsdam gewinnen, da hat man das Hinspiel ja verloren. Man hat noch 2 Spiele gegen Dresden, die könnte man auch ärgern. Letztes Jahr hat man zum Beispiel Dresden ja in Berlin komplett auf dem falschen Fuß erwischt und, glaube ich, 30-7 gewonnen. Also von daher, für Berlin ist noch viel möglich, aber sie haben jetzt das gute Gefühl, jetzt in die Sommerpause quasi auf einem Playoff-Platz zu übersommern dann wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Müsste das Gegenstück zu überwintern sein.
Muss es, ja.
Und ja, und dann geht's direkt weiter in der Rückrunde mit den wichtigen Spielen für die Rebels. Das erste Spiel ist dann in Braunschweig. Also die Gegner werden zwar nicht einfacher, aber auf der anderen Seite kann man sagen, wenn die Rebels sowieso in die Playoffs wollen, dann können sie sich ja direkt gegen solche Gegner einspielen. Also von daher, ja. Also für die Rebels aber bisher die Saison, würde ich sagen, nach Plan gelaufen, nachdem man etwas schwer in die Gänge kam. Das erste Spiel, wie gesagt, war halt gegen das erste Spiel war gegen Hildesheim, das zweite gegen Braunschweig, also ja, kann passieren.
Die Berlin Rebels sitzt im Moment auf Platz 4 in der GFL Nord. Die Dresden Monarchs haben am Wochenende vielleicht dafür gesorgt, sich als dritte Kraft im Norden da zu etablieren. Sie gewinnen das Verfolgerduell gegen die Potsdam Royals mit 33-13 in Potsdam und haben jetzt den Platz 3 im Moment relativ sicher. Natürlich Berlin dahinter, aber Dresden im Moment ist sehr, sehr gut dabei.
Ja, aber wenn Berlin sie zweimal schlägt, dann kann es wieder anders aussehen. Also deshalb, also zu sicher sollte sich Dresden nicht fühlen. Natürlich kann man sagen, man hat ein gutes Gefühl. Man hatte Braunschweig fast dran, man hatte Hildesheim fast dran, aber halt auch nur fast. Ja, die Spiele hat man halt verloren. Jetzt in Potsdam, das 33-13 täuscht darüber hinweg, dass das erste Quarter eine ziemliche Potsdamer Veranstaltung war, wo die Offense der Dresdner nicht so viel zu melden hatte und die Offense der Potsdamer den Ball gar nicht so schlecht bewegt hat. Dann erstes Play im zweiten Quarter, ein Punt der Dresdner. Returner ist Kevin Lucas, der amerikanische Receiver der Potsdam Royals, der zeigt einen Fair Catch an, mufft ihn, Es wird zu früh abgepfiffen von den Schiedsrichtern. Trotzdem im folgenden Chaos fliegt halt ein Dresdner direkt in den Knöchel von Kevin Lucas rein, der dann fürs ganze Spiel ausgefallen ist. Und das haben die Potsdamer irgendwie mental nie kompensiert bekommen. Ab dem Zeitpunkt ging ja der Offense nichts mehr, komplett zusammengebrochen. Und Dresden nutzt das und macht 24 Punkte, glaube ich, im zweiten Quarter und setzt damit die Basis für den 33-13-Sieg. Wie gesagt, in dem Spiel, wo es ja überhaupt gar nicht danach aussah, dass Dresden in der ersten Halbzeit plötzlich 24 Punkte macht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Für Potsdam gilt, sie haben jetzt zweimal gegen Braunschweig verloren, einmal gegen Hildesheim, einmal gegen Dresden und halt ein Unentschieden gegen Kiel. Heißt aber auch, es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Man hat die Rabbits zum Beispiel geschlagen, schlägt man die im Rückspiel, schlägt man zweimal die Kölner und die Rabbits gewinnen nicht allzu viele Spiele gegen Dresden, Hildesheim und Braunschweig, dann könnte man die Berliner immer noch abfangen. Also die stehen jetzt zwar auf Platz 7, die Potsdamer, aber wenn sie sich fangen sollten in der Rückrunde, dann wäre es auch langsam mal Zeit, weil ich meine, irgendwann ist so eine Saison auch vorbei. Dann ist es noch nicht ausgeschlossen, dass sie Vierter werden. Aber natürlich im Augenblick großer Vorteil Berlin.
Die New Yorker Lions Braunschweig führen mit 14-0 Punkten vor Hildesheim und Dresden. Dahinter die Berlin Rebels im Moment auf den Playoff-Plätzen. Die Cologne Crocodiles auf Platz 5 vor Kiel, Potsdam und den Düsseldorf Pattern. Im Süden die Schwäbisch Hall Unicorns mit 18-0 Punkten ziehen einsam ihre Runden vor Frankfurt, Stuttgart und Marburg, die im Moment auf den Playoff-Plätzen sind. Kirchdorf in München, die Allgäu Comets und die Ingolstadt Dukes auf den Plätzen. In der GFL 2 gab es einige wilde Ergebnisse am Wochenende, unter anderem im Norden. Im Norden gab es tatsächlich ein paar Überraschungen, über die müssen wir nochmal sprechen. Denn erstens haben die Lübeck Cougars gegen die Rostock Griffins gewonnen, in Rostock mit 30-27. Dann haben die Troisdorf Jets ihren ersten Sieg geholt gegen die Hannover Spartans mit 28-7. Und die Langenfeld Longhorns gewinnen gegen die Solingen Paladins mit 44-16. Welche von diesen drei Spielen hat dich am meisten überrascht?
Überrascht. Rostock, dass es am Ende 30-27 steht, ist ja, also das war ja zwischendurch mal viel deutlicher, weil Rostock eine furchtbare erste Halbzeit hatte. Ich habe die lagen 7-24 zurück zur Halbzeit oder so. Rostock, die halt 5 Turnover begangen haben und dann Field Goal zum Sieg durch die Lübeck Cougars mit auslaufender Uhr. Wir haben den Cougars schon gesagt, also wenn die sich irgendwann mal in Baldrian Cougars oder Doppelherz Cougars Lübeck umbenennen wollen, wir gehen in den kurzen Dienstweg, weil also Fan der Cougars, da musst du ein gutes Herz haben im Augenblick. Das ist nichts für schwache Nerven und die Griffins haben jetzt zum zweiten Mal Punkte liegen lassen. Sie haben es weiterhin in der Hand, ja, ich glaube, wenn sie zweimal im Zorn schlagen, haben sie den direkten Vergleich im Sack und dementsprechend stehen sie vor Imshorn unter der Voraussetzung, dass sie den Rest gewinnen. Nachdem sie jetzt schon zweimal Punkte liegen gelassen haben, ist halt die Frage, kann Rostock überhaupt den Rest gewinnen? Und dann stellt sich natürlich die Frage, können sie überhaupt Imshorn zweimal schlagen? Aber da antwortet dann am 28.07. Von daher, natürlich, das war jetzt schon ein Schlag ins Kontor für die Aufstiegshoffnung der Rostocker, muss man ganz ehrlich sagen. Der Rest, ja, ich meine, also Troisdorf gegen Hannover, ich glaube, das muss Not gegen Elend gewesen sein. Ja, also Troisdorf hält sich am Leben. Hamburg sagt Danke, weil damit dementsprechend kommt Hannover nicht näher ran. Aber so oder so heißt das jetzt, beide brauchen mindestens 2 Siege in der Hoffnung, dass Hamburg nicht mehr punktet. Das heißt, wird schon schwer genug. Und Langenfeld gegen Solingen, anscheinend die Solinger doch verletzungsgebeutelt und im letzten Aufgebot in Langenfeld. Und obwohl das jetzt nicht so die lange Strecke zu fahren ist, von Langenfeld nach Solingen, also müssen so gefühlt 10 Kilometer sein, wenn es hochkommt. Das war dann wohl zu viel, das war dann doch zu viel in Langenfeld. Wenn es so warm war und sie zum Beispiel nicht durchwechseln konnten, mangels Personal, dann und das der Gegner kann es, dann wirst du aber auch ganz schnell, dann bekommst du ganz schnell deine Grenzen aufgezeigt. Von daher, also wenn man so will, die große Überraschung ist, dass Lübeck Rostock schlägt. Aber wir hatten dann, wenn man so will, 3 Upsets in der GFL, 2 Nord dieses Wochenende. Ja.
Welches ist das Upset in der Süd gewesen?
Gar keins. Also, nö.
Kann sich Gießen noch retten in der zweiten, in der GFL 2 Süd?
Nee, Gießen könnte in 2 Wochen eigentlich schon fast absteigen, weil also Gießen spielt gegen Biberach. Wenn Biberach das gewinnt, dann hat Gießen 9 Spiele und wenn Straubing gegen Wiesbaden gewinnen sollte, dann hätte Straubing 3 Siege und 6 Punkte. Und dann hat man halt Wiesbaden, Straubing und Darmstadt bei 6 Punkten. Als Gießener hat selbst noch 3 Spiele, die man bestreiten kann, sprich 6 Punkte, die man holen kann. Und sie spielen ja auch alle noch untereinander. Der direkte Vergleich gegen Darmstadt ist gewonnen. Das heißt, bliebe Darmstadt bei 6 Punkten, dann kommt man nicht vorbei. Der gegen Wiesbaden, müsste ich mal nachschauen, ob der schon durch ist oder nicht. Also der war zumindest zwischendurch mal, sah da relativ übel aus, weil man hat gegen Wiesbaden hoch verloren und gegen Straubing haben wir auch schon hoch verloren. Da steht zwar auch noch das Rückspiel aus, aber da sieht man die Möglichkeiten auch nicht so. Also die Gießen Golden Dragons haben in Wiesbaden 6:41 verloren. Heißt, wenn sie den direkten Vergleich gewinnen wollen, und das müssen sie ja, dann müssten sie mit 36 Punkten Vorsprung gewinnen. Und das Hinspiel gegen Straubing haben sie zu Hause 0:39 verloren. Das heißt, sie müssen nach Straubing fahren und dann damit 40 Punkten gewinnen. Sehe ich auch noch nicht so. Von daher, wenn Gießen gegen Biberach verliert und Straubing gegen Wiesbaden gewinnt am 13.07., dann kann Gießen schon mal ab dem 13.07. für die Regionalliga-Saison 2020 planen und alle anderen, inklusive Wiesbaden und Darmstadt, können dann schon mal ganz optimistisch 2020 angehen.
Also in der GFL 2 Süd führen die Saarland Hurricanes mit 10:12 Punkten vor Ravensburg mit 10:4. Die Biberach Beavers im Moment mit 8:2 Punkten haben noch 2 Spiele bzw. ein Spiel weniger als die Konkurrenz da ganz oben. 6:6 Punkte haben die Wiesbaden Phantoms, Darmstadt mit 6:8, Straubing mit 4:6 und Gießen mit 0:16. Jetzt geht's für die Teams in die Sommerpause. Was passiert in den 14 Tagen, / 3 Wochen, die Teams jetzt zur Verfügung haben?
Viele machen trainingsfrei, viele nutzen die Möglichkeit tatsächlich, dass sie den Spielern freigeben, damit die Spieler auch mal den Sommerurlaub mit Familie verbringen können, sofern das nötig ist. Beziehungsweise, also sofern Familie vorhanden ist, einige sind ja auch schon verheiratet und mit Kind, und das ist ja, da ist das immer eine gute Möglichkeit und normalerweise halt eher nicht so die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren, weil halt die Saison normalerweise durchspielt, und dann wird sich zeigen, die viele europäische Ligen gehen zu Ende. Es gibt ja dieses Jahr keine Wechselsperre aus europäischen Ligen nach Deutschland. Also zum Beispiel die französische Liga hatte letztes Wochenende ihr Finale, die italienische Liga am nächsten Wochenende, die polnische Liga am vergangenen Wochenende, die schwedische Liga müsste auch bald Finale haben, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, die österreichische Liga am letzten Juli-Wochenende, die Signing-Deadline ist der 30. Juli oder 31. Juli, das heißt, bis da dürfen Spielerpässe ausgestellt werden. Das heißt, wir müssen schauen, wie kommen die Teams aus dieser Pause raus, also wie viel Rost wird in diesen 3 Wochen angesetzt und wie schauen die Teams überhaupt aus rostermäßig nach der Sommerpause, wer verstärkt sich nochmal auf dem europäischen Markt. Von daher ist es schwer zu sagen, was uns da tatsächlich ab dem 27.07. wieder erwartet, weil das ist so quasi wie eine neue Saison in der Saison, und dann schauen wir mal, zum Beispiel die Hildesheimer Casey Terrier hat ja letzte Woche gesagt, ja gut, wir wollten eigentlich 7-0 durch die Hinrunde kommen. Wir haben noch alle Trümpfe in der Hand, allerdings müssen wir jetzt 7-0 durch die Rückrunde gehen. Ob man sich da verstärkt, ja, nein. Also wie gesagt, das wird der interessante Part sein, wie viele Spieler kommen jetzt noch aus Europa in die verschiedenen GFL-Vereine gewechselt. Ja, und in der Sommerpause, für die keine haben, fällt halt die wichtige Entscheidung in Ingolstadt. Wer muss nochmal Punkte holen auf dem Weg, die Relegation zu vermeiden, Ingolstadt oder Allgäu?
Wir werden es sehen und wir werden natürlich darüber sprechen, wenn die Sommerpause dann wieder zu Ende ist. Nicola, dir auch eine schöne Sommerpause. In den nächsten 14 Tagen hast du auch mal Ruhe.
Ja, ich meine, größtenteils schon. Ich werde halt nach München fahren und mir München gegen Stuttgart anschauen. Aber sag mal so, der Rhythmus ist ein bisschen entspannter und also ich muss jetzt nicht irgendwie samstags an einem Spielort sein und am Sonntag dann 6 Uhr morgens aufstehen und zum nächsten Spielort fahren. Das macht es dann schon ein bisschen entspannter, plus der ganze Social Media Kram rund um die Liga wird dann auch ein bisschen weniger. Also wie gesagt, das ist wir können alle mal ein bisschen Luft holen, die ja dieses Wochenende schon rar genug gesät war. Also ich war bei Potsdam, ich war in Potsdam und in Marburg, ich glaube, die Temperatur im Schatten dieser beiden Spiele addiert muss jenseits der 70 gewesen sein. So fühle ich mich auch gerade und dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich nächste Woche mal Samstag und Sonntag nicht in einen Stadion muss.
Und wenn die Sommerpause zu Ende ist, dann gehört ja auch wieder die Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Das war Nicola Martin von GFL TV mit seinen Einschätzungen zum letzten Spieltag. Vielen Dank, Nicola.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.